Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Bug Tales, eurem Lieblingspodcast mit Geschichten aus den Biowissenschaften. Heute hört ihr wieder mir zu, Lorenz, sowie meiner Kollegin
Jasmin
und Ehefrau und Gruselgeschichtenerzählerin.
Gruselgeschichtenerzählerin, genau. Ich würde sagen, wir steigen direkt ein.
Du
Teil
hast das zwei, Wort.
Teil 2 des Halloween-Specials. Also Lorenz. Die Dämmerung legte sich wie ein eisiger Schleier über die Weide. Es geht also auch über Kühe. Nebelschwaden krochen über das feuchte Gras und hüllten die Landschaft in ein gespenstisches Grau. Mia, eine sonst sehr muntere Holsteiner Kuh, spürte eine unbehagliche Kälte in ihren Knochen. Sie stand abseits der Herde, ihr Blick ruhte auf Lila, ihrer besten Freundin. Doch Lila stand da wie erstarrt, ihr Blick war irgendwie leer und verloren. Eine tiefe Unruhe nagte an Mia, weil das war so untypisch, weißt du? Lila, die sonst immer die Erste war, die neugierig das frische Gras erkundete oder spielerisch mit den anderen Kühen um die Wette rannte, war in letzter Zeit irgendwie komisch, so ein Schatten ihrer selbst. Es hatte schleichend begonnen, mit kleinen Veränderungen, die Mia zunächst kaum bemerkte. Ein leerer Blick, ein irgendwie komisches, unnatürliches Zucken, ein kurzes Innehalten in der Bewegung. Am Anfang kam es nur ein paar Mal vor. Aber nach und nach häuften sich diese Momente. Sie wurden länger und irgendwie diese Ausfälle wurden intensiver. Lila stand oft allein, den Kopf gesenkt, die Augen trüb irgendwie und manchmal wirkte es, als ob sie irgendwas sieht, was den anderen aber verborgen blieb. Etwas in der Ferne, etwas im Nebel. Mias Unbehagen und die Sorge um die Freundin wuchs mit jedem Tag. Auch die anderen Kühe spürten, dass etwas nicht stimmte. Die Herde, die sonst eigentlich wie so ein einziger Organismus aus Muhen, Kauen, Schnauben und Spielen war, zerfiel in kleine Grüppchen. Misstrauische Blicke wurden Lila zugeworfen. Ängstliches Schnauben durchbrach die Stille. Selbst der Wind schien sich verändert zu haben. Er trug ein unheimliches Flüstern mit sich, das Mia nicht zuordnen konnte. Die Nacht senkte sich über die Weide. Die Sterne funkelten kalt. Mia fand wieder mal keine Ruhe. Lila war nicht da. Sie ging raus, um den Stall herum, wo die Schatten tiefer und bedrohlicher schienen als sonst. Dort im fahlen Licht einer flackernden Glühbirne stand Lila neben der westlichen Stallwand. Ihre Augen waren weit aufgerissen, der Kopf nach oben gerichtet. Sie schien im Nachthimmel etwas zu suchen, das nur sie sehen konnte. Die Sterne spiegelten sich in den nassen Pupillen. Plötzlich zuckte Lila zusammen. Ihr Kopf schnellte herum, als hätte sie was erschreckt. Ihr Gesicht war verzerrt. Ein schriller Schrei entfuhr ihr, ein Laut, der Mia das Blut in den Adern gefrieren ließ. Mia rannte. Am nächsten Morgen lag eine beklemmende Stille über der Weide. Die Sonne konnte die Dunkelheit, die sich über die Herde gelegt hatte, nicht vertreiben. Und Lila war nirgends zu sehen. Ein Flüstern ging durch die Reihen der Kühe. Mia roch die Angst der anderen Kühe. Und dann begann es. Rosa, einer der ältesten Kühe, fing an, sich seltsam zu verhalten. Ihr Kopf zuckte, die Augen rollten, etwas Unheimliches, ein richtiges klagendes Muhen entfuhr ihr. Jetzt brach Panik aus. Rosa stand da wie versteinert, ihr Blick verloren in der Ferne, während die anderen Kühe um sie herum rannten. Die Nächte wurden zur Qual. Mia hörte die anderen Kühe im Schlaf murmeln, unverständliche Laute von sich geben. Einmal meinte Mia, Lilas Stimme zu hören, die ihren Namen flüsterte. Aber da war gar nichts. Lila war verschwunden. Die Angst griff immer mehr um sich. Clara, eine junge, kräftige Kuh, zeigte die gleichen Symptome. Sie drehte sich im Kreis. Ihr Blick war leer. Die Bewegungen waren ruckartig. Die Herde drückte sich ängstlich zusammen. Eines Morgens eskalierte die Situation. Rosa raste blindlings gegen die Stallwand. Mit einem krachenden Geräusch brach sie zusammen. Ein hohes Muhen schallte durch den Stall. Mia erkannte es wieder. Lila. Doch Lila sah irgendwie nicht mehr wie Lila aus. Da hörte Mia plötzlich ein Geräusch, das nicht von den Kühen stammte. Ein Summen, das immer lauter wurde. Lichter huschten über die dämmerige Weide. Die Herde stand zitternd beisammen. Da sah Mia sie. Männer in weißen Schutzanzügen, die Gesichter hinter Masken verborgen. Sie trugen seltsame Geräte, die nach Blut rochen. Mia bekam Panik. Die ganze Herde setzte sich in Bewegung, doch sie waren eingekreist. Einer der Männer ging auf sie zu. Er kam ihr bekannt vor. Er redete leise auf sie ein. Doch, die Stimme kannte sie. Als sie ein Kalb war, hatte sie seine Hände öfter auf sich gespürt, an ihrer Flanke, an ihren Ohren, in die er hineingeguckt hat. Manchmal hat er so einen großen Dorn dabei gehabt, mit dem er sie gepiekst hat. Mia sah ihn unsicher an. Da war er wieder, der große Dorn. Psst, sagte der Mann. Gleich wird's vorbei sein.
Na? BSE, also krasse Geschichte.
Ja.
BSE?
Ja, genau, es geht um BSE. Erinnerst du dich irgendwie, als wir, das war glaube ich in den 90ern, ne? An Ende der 90er, Anfang 2000er, dieser BSE-Ausbruch in Deutschland, also in Europa ging es glaube ich schon so richtig los Mitte der 90er oder Anfang der 90er. Ich glaube in Großbritannien wurde das schon in den 80er Jahren gefunden, BSE, die Bovine, hatten wir gestern schon Rind, spongiforme Enzephalopathie, was dann in den Medien immer als Rinderwahnsinn betitelt wurde. Und dann, ich weiß noch, das war irgendwie kam gefühlt, manchmal, wenn man so an die Kindheit denkt, dann fühlt sich ja alles so zusammengezogen an, ne? Da war irgendwie so 9-11, dann war irgendwie BSE, also beziehungsweise andersrum und so, also es kam mir als Kind irgendwie so vor. Ich habe das noch so abgespeichert, dass das so zusammen ist. Und ich weiß auch noch, wie das dann damals war mit, oh, kein Rindfleisch essen und so. Es war schon ziemlich intensiv und da habe ich als Kind, ich war sowieso nie Fleischfan, ich habe nur Fleisch gegessen, weil ich es musste. Da war man, früher war das noch so. Dann irgendwann, also da musste ich dann einmal in der Woche Fleisch essen, weil man das so macht. Dabei fand ich es immer schon eklig, aber ja, so war das dann halt. Und ausgelöst wurde das halt bei den Rindern durch das Verfüttern halt von Tiermehl, was komplett abartig ist, ey. Das halt von infizierten Tieren stammt. Und Tiermehl ist halt eine kostengünstige Eiweißquelle und total krank aus den Überresten geschlachteter Tiere. Und ja, irgendwann hat man die Verbindung hergestellt zwischen Huch. Und weißt du auch, wodurch BSE ausgelöst wird?
Ich habe gerade drüber nachgedacht, aber ich krieg's nicht, also ich könnte dir nicht sagen, ob es.
Das sind von Prionen gehört schon.
Stimmt.
Genau, das ist eine Prionenkrankheit. Stimmt. Also eine tödliche neurodegenerative Erkrankung, die sowohl Tiere als auch Menschen halt befallen kann. Und das war ja auch die Sorge, dass man sich halt eben durch infiziertes Rindfleisch oder Kontakt auch mit den infizierten Tieren anstecken kann. Und bei Menschen heißt das dann Creutzfeldt-Jakob-Krankheit. Mhm. Genau. Aber was sind Prionen? Schauen wir uns das mal an. Mhm. Also das Prion-Protein, PRP, das haben halt alle gesunden Säugerzellen, ne? Mhm. Vor allem im Gehirn und das ist immer noch so ein bisschen erforscht, umstritten, wofür PRP da ist. Geht davon aus, dass es so eine schützende, regulierende Rolle haben kann. Ne? Jetzt gibt es da aber, also Proteine, die haben ja immer so eine bestimmte Faltung, ne? So eine Form, so wie ich auch eine Körperform habe. Ne? Und PRP kann in eine abnormale Körperform sozusagen, also Faltungsform übergehen. Und das heißt dann Scrapie-Prion. Hast du das schon gehört? Also PRPSC. So, und dieses PRPSC ist eben pathologisch, also es macht krank und es hat eine ganz ungute Eigenschaft und zwar kann es andere Proteine dazu anstiften, sich auch in diese falsche Form zu falten. So. Und das ist doppelt doof, weil erstens ist natürlich dann die Ansteckung immer schneller, also exponentiell, wenn du dann schon zwei von den kranken Proteinen hast, die gehen wieder zwei und so weiter und so fort. Und diese andere Faltung ist auch sehr stabil und viel widerstandsfähiger gegenüber zum Beispiel irgendwie Enzymen, die das auflösen können und so. Und dieses falsch gefaltete Protein sammelt sich halt so richtig an und kann richtige Plaques bilden im Gehirn und so große Konglomerate, so Aggregate. So. Und das Problem, deswegen auch die Geschichte mit diesen Kühen, die so, ja, und deswegen sagt man auch Rinderwahnsinn ist, dass diese Anhäufung von PRPSC, also dem krankmachenden Prion, zu einer Degeneration des Hirngewebes führt. Ja, das heißt, das Gehirngewebe wird so löchrig und nimmt dann so eine schwammartige Konsistenz an und deswegen heißt das ja spongiforme, also schwammförmige Enzephalopathie. Und so. Und ich weiß noch, das habe ich auch in der Schule gelernt, sogar schon, dass diese normalen Prionproteine ja so eine lockere, spiralige Form haben, die Alpha-Helix-Struktur. Mhm. Und die PRPSC haben diese Beta-Faltblatt-Struktur. Hast du davon schon mal gehört? Mhm. Ja, genau. Und wie gesagt, das macht halt schwerer, gegen die vorzugehen. So. Die lagern sich also dann an im Gehirn, sowohl von Kühen als auch bei Menschen passiert das auch, zu immer mehr Klumpen. Und diese Klumpen schädigen eben die Nervenzellen des Gehirns und führen dazu, dass sie absterben. Mhm. Und man weiß noch nicht so ganz genau, warum die Nervenzellen absterben. Also es gibt da viele gute Theorien, ne? So, dass die, wie diese Löcher entstehen. Man geht davon aus, dass es vielleicht in den Zellen so Störungen gibt. Das heißt, die Ablagerung von PRPSC können Zellprozesse stören, so zum Beispiel die Funktion des, Schulbiologie-Wort, endoplasmatischen Retikulums und des Golgi-Apparats, was ja für Transport und Verarbeitung von Proteinen zuständig ist. Es kann die Stressreaktion der Zellen auslösen und verstärken, also durch so Stressproteine und sowas ansammeln, was dann eine Schutzreaktion der Zelle auslöst, was dann halt schlecht ist, sage ich in dem Moment, also so eine Überreizung sozusagen. Und diese Schutzmechanismen werden dann überlastet und dann gibt es halt irgendwann programmierten Zelltod, Apoptose und so. Zerstören sich die Nervenzellen dadurch halt so angeregt selbst. Dann ist natürlich auch nochmal das Problem, dass das Gehirn selber auch noch auf diese Proteine reagiert mit einer Aktivierung der Immunzellen. Mhm. So. Das heißt, diese Zellen versuchen dann auch noch diese krankhaften Prionen zu entfernen, was halt nicht so gut klappt, aber dann entstehen da halt immer mehr Entzündungsprozesse, wobei natürlich auch gesunde Nervenzellen über die Wupper gehen. Und weil es ja diese entzündungsfördernden Stoffe dann freigesetzt werden und so weiter und so fort. Und diese entzündungsfördernden Stoffe können auch gesunde Nervenzellen, wie gesagt, schädigen. So. Es gibt aber auch noch da jetzt bei Menschen so die Möglichkeit, dass da auch so die Genetik eine Rolle spielt. Mhm. Also dass man nicht nur jetzt irgendwas Verseuchtes gegessen hat. Also nicht alle werden durch irgendwie Rindfleisch übertragen, sondern manche Prion-Krankheiten, also es gibt verschiedene Prion-Krankheiten, entstehen solche Mutationen im PRNP-Gen, also das dafür zuständig ist, für das Prion-Protein. Und diese Mutationen erhöhen halt die Wahrscheinlichkeit, dass das Prion-Protein von selbst spontan die falsche Form annimmt. Also es kann wirklich, gut, so ist Halloween, willkommen, es kann jederzeit in deinem Hirn sozusagen losgehen. Also wenn du da so eine genetische Prädisposition hast.
Und dann eben auch Kettenreaktionen.
Genau, das ist das, so ist es gefährlich bei dem Prion-Protein. Oh, Lux träumt Albträume von Prion.
Ich glaube, das ist Torvi.
Torvi träumt vom Rinderwahnsinn. Oh nein, Torvi, alles gut. Ist nur eine Geschichte. Es gibt keine Prionproteine. So, also es gibt zum Beispiel eine Prionkrankheit, vielleicht hast du von der schon mal gehört, die tödliche familiäre Schlaflosigkeit. Also es ist so eine genetische Mutation, die führt zu extremsten Schlafstörungen halt und zu neurologischen Ausfällen und die endet dann auch tödlich. So, und meistens wird diese Mutation eben so autosomal dominant vererbt, was natürlich schlecht ist. Dann reicht nämlich eine Kopie, also wenn man jetzt von Gene von Vater und Mutter kriegt, dann reicht, dass einer von denen ein Allel hat irgendwie für das Gen und dann, dann ist man angeschmiert. Und dann passiert es eben, dass diese Mutation die Stabilität und die Form des Prion-Proteins zuständig ist. Beeinflusst und weshalb es sich spontan von selber fehlfalten kann und dann wieder seine Kollegen mit reinzieht. So, das, was nicht gut ist. Also bei Menschen ist es dann auch so, dass halt zu extremen Demenz führt und zu allen möglichen psychischen Problemen, Ausfallerscheinungen. Wie es halt bei so einer schweren Demenz ist, was dann irgendwann auch geht, dass man dann Sachen nicht mehr kann, also irgendwie nicht mehr essen kann, nicht mehr schlucken kann und lauter so Sachen. Und das klingt ja schon, wie gesagt, also so ein bisschen ähnlich zu zum Beispiel Krankheiten wie Alzheimer oder Parkinson. Mhm. Aber es ist halt trotzdem unterschiedlich, auch wenn es Gemeinsamkeiten gibt, wie zum Beispiel diese Proteinablagerungen und sowas. Mhm. Und aber das sind halt andere Proteine, die dort eine Rolle spielen, sind keine Prion-Proteine. Und der größte Unterschied ist eigentlich, dass eben diese Prionen infektiös sind, also sich gegenseitig durch diese Kettereaktion ausbreiten können und man kann sich auch anstecken. Man kann sich aber nicht bei Alzheimer oder Parkinson anstecken. Mhm. So, ne? Also können sich nicht von Mensch zu Mensch verbreiten. Und ja, das macht es halt gefährlich und halt den Umstand, dass sie unfassbar widerstandsfähig sind. Mhm. Also selbst wenn du die auf über 1000 Grad Celsius erhitzt, können die das überstehen. Und auch krasse Desinfektionsmittel können Prionen jetzt nicht wirklich zuverlässig zerstören. Es kann immer was übrig bleiben, was auch ein Problem ist in der Medizin. Also das bedeutet, dass kontaminierte chirurgische Instrumente halt trotzdem ansteckend bleiben können. Reicht ja, wenn eins drauf ist, so dass das überstanden hat. Da gibt es so spezielle Verfahren für Prionproteine, um die abzutöten. Das ist extrem aufwendig. Und ja, in der Vergangenheit gab es eben diese Fälle, dass Prionkrankheiten durch kontaminierte medizinische Instrumente übertragen worden sind. So, ja, natürlich wird an Ansätzen gearbeitet, um Prionen zu inaktivieren, also dass man es irgendwie hinkriegt, diese Kettenreaktion. Deswegen auch degenerative neurologische Erkrankung. Also es wird halt immer schlimmer, das Gehirngewebe wird immer weiter zerstört, weil eben diese Kettenreaktion abläuft. Natürlich möchte man das stoppen durch spezielle andere Enzyme, die dort eingreifen, oder durch Chemikalien, die die Struktur von Prionen angreifen, also dass man da so auf die Struktur geht. Und ja, versuchen da halt irgendwelche Moleküle zu entwickeln, die verhindern auch, also auch auch Prävention, gerade wenn man so eine Mutation hat, die verhindern, dass diese Proteine in diese schlechte Faltung übergehen. Und dafür gibt es so Moleküle, die sich dann an das Protein binden, an das Gesunde noch und, und verhindern dadurch dann, dass sich es umfalten kann. Also einfach wie so ein, weiß ich nicht, wie so ein
Sperr, so eine
Keuschheitsgürtel, so einmal drum, kannst deine Form nicht verändern und so. Aber es ist schwierig, weil die Moleküle müssen natürlich gezielt arbeiten. Wäre blöd, wenn die sich jetzt an andere Proteine hängen. Ja. Schlecht. Ja, also das ist sehr, sehr schwierig. Und das Problem ist halt auch, dass Prionen in der Umwelt, wie gesagt, lange überleben können. Also so im Boden, im Wasser und so weiter. Die Tiere können halt auch, jetzt man muss das Rindfleisch nicht essen, man kann auch einfach durch so eine Herde durchlaufen, was man sowieso nicht machen sollte, aber als Beispiel. Mhm. Weil halt auch über Urin, Speichel, Kot verbreitet werden kann, wenn man so Erde anfasst, wo die Kuh hingeschissen hat oder so. Schlecht. So. Also es gibt da auch noch so andere Krankheiten. Von Wildtieren, von Hirschen kennt man das auch. Diese Auszehrungskrankheit bei Hirschen, das wird auch über Prion verursacht. Dann hat man so Hirsche, so wild, was irgendwie halt auch so wirr rumläuft und irgendwie gegen Baumstamm rennt und sowas. Und ja, also so momentan ist halt auch, gibt es halt auch so genetische Ansätze, dass man halt versucht, dieses PRP-Gen genetisch zu verändern, eine Fehlfaltung halt zu verhindern und so. Ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Ich weiß noch, als ich in der Schule im Leistungskurs Biologie war das, darüber gelernt habe, hatte ich irgendwie total Schiss, dass quasi jederzeit in meinem Gehirn sich das Protein umfaltet. Kann theoretisch passieren, also genauso wie jederzeit einen epileptischen Anfall kriegen kann. Also das ist sowas wie Epileptiker, gibt es eigentlich, wenn man es ganz eng sieht, nicht, sondern halt Leute, die eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, diese Anfälle zu kriegen, aber theoretisch kann jeder kriegen. Mhm. Genauso wie ja, das mit dem Prion-Protein, wenn man das so ein genetische so eine Vorbelastung hat, aber halt auch, es kann also auch mal spontan passieren, so. nicht häufig, zum Glück, also alle Hyperonder kurz so, pscht. Ja, aber ist schon schlimm. Also für mich sind sowieso Krankheiten, wo ich mir vorstelle, dass im Gehirn irgendwas passiert, also Alzheimer und so auch. Meine Oma hatte Alzheimer. Es war sehr, sehr schlimm und das ist für mich so die Horrorvorstellung eigentlich. Mhm. So, dass das Gehirn irgendwie durchknallt. Weil da kannst du ja nichts gegen machen.
Und du meinst, du, also als du es dann in der Schule besprochen hast oder da verstanden hast, wie das funktioniert, hast du Angst gekriegt. Aber als das durch die Medien gegangen ist, da warst du ja noch nicht.
Da war ich klein.
Hattest du da davor schon Angst?
Weißt du das noch? Da war ich so 10 oder 11 war ich damals. Mhm. Nee, oder ja, ich glaube schon, es war glaube ich gerade so in der Grundschule und dann in Unterstufe irgendwie so, wo das immer so ein Thema war. Ja, da hatte ich schon, also dieses da war es ja auch eine Weile so, dass ja auch, also meine Eltern dann auch lange Leute kein Rindfleisch gekauft haben. So.
Und wusste man direkt von Anfang an, dass es aufgrund von diesem Tiermehl?
Nee, wie gesagt, das hat man dann erst rausgefunden. Hm. Also erstmal, ja, wo könnten sie es her haben? Und dann so, wir verfüttern sie selbst an sich selbst. I don't, vielleicht da mal nachgucken. Da hat man es dann natürlich gemerkt. So.
Und also, du hast ja gut erklärt, wie das mit dieser Kettenreaktion zustande kommt. Was ich noch nicht ganz verstanden habe, ist, wenn die Rinder zum Beispiel jetzt dieses Tiermehl von kranken Tieren fressen, wie kommt das dann ins Gehirn?
Habe ich mich auch gefragt. Ja. Und dann dachte ich so, vielleicht über den Blutkreislauf. Keine Ahnung, vielleicht können die, da es ja auch so Hirnproteine sind, die Blut-Hirn-Schranke übertreten. Mhm. So, das habe ich mich dann auch gefragt und hatte irgendwie, weiß gar nicht mehr, lass mal nachdenken. Ja, ich glaube, irgendwie so war das. Ich bin mir auch nicht sicher, das ist gefährliches Halbwissen, deswegen, ja.
Okay. Und für die Entdeckung der Prion gab es auch einen Nobelpreis, oder?
Echt? Das habe ich gar nicht gesehen.
Aber weiß ich, kommt mir gerade so vor, aber sicher bin ich.
Kommt dir gerade vor. Flüstert so ein Prion in deinem Gehirn so, hey, pst, Lorenz, gab es den Nobelpreis? Sag, dass es dafür einen Nobelpreis gab. Ich weiß nicht.
Ja. Und ich weiß auch noch, als ich klein war und das so aufkam, so durch die Medien gegangen ist, hatte ich für mich irgendwie überhaupt keine Angst. Aber dadurch, dass mein Vater ja im Kuhstall gearbeitet hat, dachte ich irgendwie immer so, ja, verdammt, was ist, wenn der jetzt da irgendwie befallen wird oder so. Ja. Wir haben ja auch nur sozusagen das Fleisch gegessen, was wir selber hergestellt haben. Das heißt, da wussten wir schon, dass das irgendwie gute Qualität ist und so.
Ich habe so gefühlt irgendwie auch das Gefühl, dass da auch irgendwie das mit Antrax dann war. Weißt du noch? Die Antragsangst, davor hatte ich richtig Schiss. Ich hatte dann ganz lange Angst vor Briefen. Vielleicht kurz daher, dass ich heute noch Angst vor Briefen habe. Aber weißt du, dieses Antrax, das war doch das im Milzbrand im Rahmen von 9/11 irgendwie auch so drumherum. Dann gab es auch danach irgendwie so ein Aftermath damit, dass dann ganze Behörden alles mögliche da und so Antragsanschläge waren und Milzbrand halt so als per Brief verschickt wurde, die Erreger so. Und da hatte ich davor dann, also ich habe echt das Gefühl, dass so wie man in die Kindheit denkt, oh, früher hatte man so viel Angst vor Treibsand, vom Bermuda-Dreieck, vor was weiß ich nicht alles. Und bei mir noch, ja, BSE, Antrax, Terroristen, die mit Flugzeugen irgendwo reinfliegen und so. Das war, ist in meinem Kopf, vermengt sich das alles zu so, gefühlt zu so 3 Jahren. Ich glaube, war nicht so. Aber so, da war echt viel los, sag ich mal, was sowas angeht in meinem Kopf. So sehr viel Angst und Sorge durch das, was man so in den Nachrichten mitbekommen hat. Ja. Ich weiß auch noch diese Bilder von den Rindern dann im Fernsehen, wie die da so irre rumgerannt sind und so. Also das war schon alles sehr schlimm und ja, ich weiß auch, das war sehr beunruhigend für mich als Kind.
Ja, stimmt. Ein Teil des Schreckens hat ja quasi zuerst ausgemacht, dass man nicht wusste, sozusagen, wo es herkommt. Und dann, als du in der Schule das besprochen hast, hattest du Angst, weil du verstanden hast, wie es funktioniert. Das ist auch irgendwie lustiges.
Bei den Prionen?
Ja.
Ja, ich finde die Vorstellung auch total krass. Also es kann jederzeit, wir sitzen hier und machen Podcast, in der Zeit können sich schon Proteine bei mir im Kopf umfalten. Ja. Und ich werde es erst nach einer ganzen Weile erst merken, wenn es schon zu spät ist. So. Es ist halt auch so heftig, also ich finde generell so Krankheiten, jetzt nicht so die am Ende des Lebens auftauchen, sondern so die so sind jetzt mich zum Beispiel jetzt sofort befallen so und ich sterbe jetzt nicht an Altersschwäche gerade und wo die Ärzte einfach nur zugucken, nichts machen können, wie als Covid war, diese Hochphase der Pandemie, wo das medizinische Personal um dich rumstand und dir einfach nicht helfen konnte und du einfach gestorben bist so und genauso ist es halt bei diesen Prion-Krankheiten oder auch bei, weiß nicht, Strahlenkrankheit und so und lauter sowas. Also das sind so Sachen, die beunruhigen mich sehr. Ich habe nur gerade gemacht, du blendest mich mit deiner Uhr.
Ach so. Genauso wie diese Sendung, die wir eben angefangen haben zu schauen, als da irgendwie so ein Flugzeug landet und keiner weiß, was ist und die schicken halt einen Epidemiologen rein.
Ja.
Als wenn irgend so ein Forscher quasi da jetzt mal reingeht, sich das anguckt und dann sagt, ach hier.
Ich habe mich auch gefragt und ich hätte mal eher, also ich glaube normalerweise schickst du erst das Militär rein.
Ja.
So, ne? Und dann, also mit dem Forscher mal wegen im Schlepptau, aber Erstkontakt eigentlich.
Ja, es gab ja noch so eine Konfliktsituation, bevor die ins Flugzeug sind, als sich quasi der Epidemiologe, der Polizist und der was
noch. Nee, ich will zuerst sterben. Ja. Ich gehe da zuerst rein. Ich will zuerst sterben. Nee, es war, wie heißt das? Strain oder so. Ich habe das ja schon geschaut, die Serie. Wie heißt die denn? Strain? The Strain? Irgendwas, also die. Irgendwie so. Ja. Und ja, das ist eh immer lustig. Ich habe mich dann auch gefragt, wie das in Wirklichkeit funktioniert. Wahrscheinlich wirklich so. Also wenn da irgendwie sowas komisches ist, dann gehen erstmal Leute, die bewaffnet sind, rein. Das kann ja wirklich alles sein. Gerade im Flugverkehr, wo Leute Angst vor einer Flasche Wasser haben, weil da halt irgendwie so irgendwelche Stoffe drin sein könnten, dann lassen sie doch nicht irgendwie einen Arzt da reinlatschen. So, hey, hier ist ein Flugzeug, wo einfach mehrere hundert Menschen kein Geräusch von sich geben. Es wirkt so, als würde da niemand mehr drin leben. Irgendwas ist ganz komisch, weil es macht eigentlich gar keinen Sinn. Hier, Dr. Sommer, geh da mal rein.
Dr. Goodweather.
Ja, Dr. Sommer und Doc Holliday, ihr zwei, geht da jetzt mal rein und stellt mal ein paar Krankenschreibungen auf, ein paar AUs aus hier, gelbe Schein, los geht's. Also ich denke, es könnte sein, dass es vielleicht ein bisschen anders läuft in echter Welt, in der echten Welt.
Soll ich dir noch was sagen, was ich, glaube ich, noch nie irgendjemandem erzählt habe?
Du meinst, das ist jetzt mir und noch tausenden Hörern?
Ja.
Hau raus.
Wenn du meintest, dass du so Angst hast vor Parkinson oder Alzheimer,
ja.
Da habe ich merkwürdigerweise überhaupt keine Angst vor. Also gar nicht. Ich habe mega Angst vor Krebs, so als Krankheit.
Oh Gott, ja. Ja, vor allem, wenn wir es kriegen irgendwann.
Ja. Hoffen wir nur, dass es ein gut behandelbarer ist.
Ja, irgendwann wird er uns trotzdem kriegen. Also wir werden halt leider sterben.
Wir sterben sowieso, aber so. Woran ist die Frage?
Ja, aber ich glaube, ich hatte auch lange gar keine Angst vor Alzheimer, bis ich gerafft habe, dass ja nicht so ein Schalter ist, der umgelegt wird. Mhm. Ne? Ist ja nicht so, der Schalter wird umgelegt, du erinnerst dich an nichts mehr, sondern du denkst am Anfang, dass deine Familie die Streiche spielt, dass die anderen alle dumm sind, weil du hast doch dein Portemonnaie dahin gelegt. Dann irgendwann geht's halt los mit, du bist im Kopf echt klar und weißt aber nicht mehr, wie man schluckt oder wie man Löffel hält. So, und das sind Sachen, die finde ich krass. Ich hatte, ja, als ich noch so ehrenamtlich an Hospizen war, da war ein Patient und sein ganzer Körper hat einfach nicht mehr das gemacht, was er wollte, ja. Und er konnte auch nicht mehr sprechen, so, weil er einfach vergessen hat, wie man diese Muskeln bewegt.
Phasenweise.
Aber im Kopf war der noch da, der war wie eingeschlossen, er konnte sich nicht mehr mitteilen. Aber ich habe dann irgendwann gerafft, der ist da, so, aber er kann viele Sachen nicht mehr steuern. Natürlich hat er auch viele Sachen, vergisst er. Und er hat eine unfassbare Wut die ganze Zeit gehabt, weil ihn natürlich auch niemand mehr verstanden hat. Und ihm auch niemand sagen konnte, was mit ihm falsch ist. Er war auch wütend auf sich selber, weil er Sachen vergessen hat und so. Das war echt krass. Und das sind so Sachen, wo ich so denke, ja, okay, ist krass. Also ich kenne es ja auch durch so einen ganz abgeschwächten und auch anderen Variante, aber trotzdem mit meiner Depression, dass dein Gehirn Sachen macht, obwohl es dein Gehirn ist, wo du eigentlich denkst, ich müsste doch über meinem Gehirn stehen oder im Gehirn drin sein und das erkennen und steuern können, kann ich es nicht. So, das ist schon Kontrollverlust. Oder bei Angstattacken oder sowas. Oder eben wie andere Familienmitglieder von mir, die andere schwere psychische Krankheiten haben und zum Beispiel Schizophrenie. Und einfach, sich 100% sicher sind, dass ich, wenn ich bei denen neben denen stehe, neben mir noch jemand steht. Aber die Person ist nicht da. Aber die, also das ist so, wie du jetzt vor mir sitzt. Auf diesem Level der Realität ist das ja nicht so, dass ich da stehe und dann ist da so, wie man es manchmal so hat in so Filmen, so blurry, irgendwas Komisches, sondern da stehen zwei Menschen direkt vor mir. Es wäre so, wie wenn du mir jetzt sagen würdest, ich existiere nicht.
So. Oder neben dir sitzt noch jemand.
Ja, so, oder ja. Weißt du, solche Sachen. Das ist jetzt gruselig, danke. Wieso sagst du das? Nee, aber das sind so Sachen. Oh Gott, jetzt nehme ich gar nicht. Ich muss richtig einen Schauer über den Rücken. Aber das sind so Sachen, die, wenn man sich das wirklich mal sieht oder sich dann so wirklich klar macht, was das bedeutet, dann finde ich das krasser, weil Krebs, es gibt ja viele Krebssachen, die ja auch letztlich dazu führen dann. Also, wenn die zum Beispiel Metastasen im Gehirn bilden und sowas. Aber das ist so. Einfach diese Möglichkeit zu verlieren, sein Gehirn zu steuern und zumindest darüber nachzudenken. Mhm. Ich meine, wenn ich Schmerzen habe, kann ich darüber nachdenken, so schlimm es auch ist, so bis der Schmerz dir halt alles nimmt. Aber trotzdem ist man meistens, bis, also wie gesagt, wenn Schmerz dann so krass wird, dass eh gar nichts mehr geht und man dann auch sediert wird und so, das ist mal was anderes, aber so bei verschiedenen Krankheiten am Anfang so oder so Schmerz, dann stehst du drüber irgendwie, dein Ich steht noch da drüber, so. Aber wenn du dann halt sowas hast wie Demenz oder so, das ist so schwer zu erklären und sich vorzustellen auch, weil du einfach einen Teil deines Ichs verlierst und das kann ich mir jetzt gerade gar nicht vorstellen, weil ich ja ich bin. Ja. So. Und das macht mir halt unglaublich Angst. Also, weil eben du gefangen bist so in dir drin, in diesem Ich, das von allen Seiten angefressen wird und immer mehr zerfällt und du zerfällst ja, während Leute außen rum stehen, die das alle nicht haben, also du bist getrennt durch so eine krasse Mauer und keiner kann dir helfen, keiner kann da reingehen in dein Gehirn und es wieder richtig machen, dass du wieder denken kannst, dass du die Worte wieder findest oder weißt, wie man nach einem Löffel greift oder dass das dein Sohn ist und sowas, ja, das finde ich total schlimm, stell mal vor, du erkennst mich ja immer nicht mehr, weiß nicht, dass ich bin, so, das was wir zusammen gemacht haben, Buch und so, ist alles weg. Du weißt irgendwie noch, dass du bist, aber das auch nicht immer so richtig. Also so richtig, das war eine schöne Halloween-Folge. Horror. Ja, ja, aber das finde ich extrem bedrückend.
Ich denke halt immer, wenn ich dann einen Teil von mir selbst verliere, dann vielleicht auch den, der halt Angst hat.
Ja, so. Ist dann, und das, ich glaube, das funktioniert so nicht. Aber ja, also dann ist halt echt irgendwann so diese, also meine Uroma, die hatte ja Alzheimer und die hatte früher schon Brustkrebs in den 80ern und dann, oder nee, sogar noch ein bisschen weiter vor, naja, also schon, ich glaube 20 Jahre oder irgendwas hatte sie Brustkrebs. Und dann war sie jetzt 94, war schon im Pflegeheim und der Brustkrebs kam zurück und dann wollten sie nochmal Operation, Bestrahlung machen, dabei war sie schon total dement. Also, meine Oma auch gesagt, sag mal, geht's noch, ja? Irgendwie, und die wollte halt einfach die ganze Zeit sterben. Also sie wollte sterben und sie war auch irgendwie, es ging ziemlich krass bergab mit ihr so, hatte phasenweise sie nicht mehr wusste, wo sie war, nicht mehr wusste, wer wir waren. Und sie hat die ganze Zeit ihren Mann gesehen, jahrelang. Und die, wenn sie mal kurz klar war, dann wollte sie halt sterben, so toll, ja. Und da war es dann ja auch so, dass sie dann durch eine indizierte Dosis Morphin gestorben wurde, sage ich mal. Aber sie konnte halt da auch nicht sterben, weil ihr Herzschrittmacher nicht aufgehört hat zu schlagen. Sie war ansonsten körperlich komplett am Ende. Aber das Herz hat einfach weitergemacht. Und das war schon krass zu sehen, wie sie so zerfallen ist. Also ich war noch sehr jung. Ich habe das gar nicht so viele Sachen da noch nicht so begriffen. Erst im Nachhinein, wenn ich drüber nachdenke. Dabei war es echt noch krass. Also sie war noch Anfang 90, da hat die noch Fußball mit uns im Garten gespielt. Uroma Gerda. Weiß ich noch, da war irgendwie, wenn die bei uns im Garten war, dann hat die noch gekickt mit uns. Und das war echt krass. Tja. Was für eine fröhliche Folge. Ist ja auch Halloween. Gestern kamen die ganzen Halloween-Kinder hier vorbei und wir sind immer total unvorbereitet. Ich habe gestern auch irgendwie verpeilt, dass Halloween war generell. Da hast du auch irgendwas gesagt und du meinst so, ja, Halloween. Und du so, ja, heute. Und ich so, hä? Und dann kamen hier natürlich hier die kleinen Gespenster vorbei. So wie letztes Jahr, wo wir auch schon nicht vorbereitet waren. Und die waren alle sehr süß, aber alle auch sehr gierig.
Ja, es waren echt mega viele.
Wie viele waren das?
Die haben nicht mal alle in den Flur gepasst, die haben sich am Treppenhaus gestapelt.
Und das war erst die erste Runde gewesen.
Und die hatten alle so, wie so Laternchen, aber es war halt nicht Laternchen, sondern einfach nur so ein Stab, wo am Ende so eine Tüte dran war, wo man am besten aus der Distanz nur Süßigkeiten reinschmeißen sollte und gut. Und dann gab es aber nicht mal eine Performance. Also wir hatten eine Tüte mit Süßigkeiten.
Das ist doch eine Performance. Gegeben. Das sind doch nicht die Königssinger. Du gehst da einfach hin und sagst Süßes oder Saures und machst das Säckel auf. Ja.
Ach so.
Hallo? Das ist nicht hier, das ist Halloween. Ich bin an der amerikanischen Besatzungszone aufgewachsen in Frankfurt und da waren halt eben die stationierten Soldaten mit ihren Familien so und da war halt immer Halloween-Feier, das war immer das absolut Geilste. Also wir haben direkt neben, das war einfach die Nachbarstraße, da war, ist so ein Riesengebiet, ich weiß nicht, habe ich dir das mal gezeigt? Ja. Doch, ich habe es mal gezeigt, ne? Und also die amerikanischen Familien sind ja zum Teil immer noch, die arbeiten zum Teil in der Botschaft und so weiter und so fort. Und da war halt immer richtig krass Halloween. Und die haben halt amerikanisch Halloween gefeiert. Das kannte ich halt gar nicht sonst aus. Also meine Freunde, die kannten das auch nicht. Die habe ich dann immer eingeladen. Dann sind wir da trick-or-treat-hin. Haben uns immer verkleidet, sind da hin. Und die haben so richtig krass die ganzen Häuser geschmückt. Das war so heftig. Und es waren ja auch so Mehrfamilienhäuser, die sie ja so richtig krass geschmückt haben. Also alles voll, die Parks dazwischen, voller so 10 Meter große Kürbisse oder so ein Zeug. Und da lief ja auch immer so Security rum. Und die haben sich dann auch verkleidet. Und dann
als was?
Als deutsche Polizisten. Buh. Nein, und dann sind wir dahin. Also wir waren so dress up und ein kleines Krüppchen mit meinem Bruder zum Beispiel und dann noch mit 2, 3 Freunden. Und dann sind wir dann dahin und hatten immer unser unser Säckchen dabei. Und dann haben wir da stand meistens schon draußen die Leute. Also die Familie, da wurde auch immer, die haben da auch gegrillt und so, die waren draußen, da haben schon die Kinder, uns Kinder erwartet. Und die hatten dann so riesige Fässer voll mit Süßigkeiten. Also wirklich so riesige Fässer einfach. Und dann haben wir echt so, also ich bin da immer so ein großer Jute, sagst du mir schon los, weil ey, da haben wir abgeräumt, du kannst dir nicht vorstellen. Ich habe das ganze Jahr davon, ich und meine Freunde auch noch Süßigkeiten gezehrt. Wenn da Halloween war, das war komplett geil. Also da waren dann auch immer so Events, da war auch so eine kleine, so ein Restaurant sowas. Und da waren dann auch immer so Halloween-Partys, dann auch für die Erwachsene und so. Es war echt, also ich war da so oft, ich habe da auch meine, dadurch, dass meine Familie ja aus den USA kommt, konnte ich da Geburtstag feiern und lauter so Sachen. Also deswegen durfte man da hin und auch wenn meine Oma aus den USA dann da war, dann sind wir mit ihr in die PX gefahren. Also das ist so quasi so amerikanisch riesige Militärsupermärkte sozusagen für die Militärangehörigen waren das. Und wo du halt alles zu amerikanischen Preisen ohne Steuer bekommen hast, so Levi's Jeans und so Zeug. Und Levi's Jeans und so, Levi's.
Also Hosen.
Ja, ja, Jeans okay. Und Hosen, ja. Okay. So. Und Schuhe und sowas. Und das war immer ein ziemlich Spektakel. Und da gab es dann halt auch, wenn wir in der PX gefahren sind, so Boxen mit Halloween-Gesüßigkeiten, aber halt dann wirklich so, keine Ahnung, 1 Meter mal 1 Meter mal 1 Meter. So. Und dann hast du dann mitgenommen. Und diese riesen Kisten, die haben die da halt immer aufgestellt für die Kinder dann. Das war wild.
Okay, nächstes Jahr muss uns irgendjemand von den HörerInnen da draußen
einen Tag vorher bitte Bescheid sagen,
dass man noch einkaufen kann.
Ja, wenigstens einen Tag vorher.
Und dann wir überfrachten die mit.
Ja, wir haben echt Schulden aufgebaut da in die letzten 2 Jahre.
Ich habe mich echt auch schlecht gefühlt dann, aber ich meine, was willst du machen, wenn die da zum Feiertag, war ja hier Feiertag in Hamburg, ankommen?
Ja, aber deswegen macht er auch nicht die Tür auf, weil du bist ja einfach ins offene Messer gelaufen. Hast denen die Tür aufgemacht.
Ja gut, weil du gesagt hast, wir noch freche Freundchen.
Nee, das habe ich danach erst. Du hast die Tür aufgemacht. Die haben ja schon mal geklingelt. Da habe ich hier.
Nee, vorne die hatte ich noch nicht aufgemacht. Nur die Zwischentür. Ich war ja auf Toilette. Die Hunde haben gebellt und hast die Hunde reingeholt.
Ja, und dann war auf einmal die Tür auf und du hast gesagt, da sind lauter Geister.
Ja, ich habe nur durch den Türspion
geguckt. Ach so, oh, hast du mal gesagt. Ja. Ich dachte, hast dich schon.
Und vor allem, die waren auch schon wieder auf dem Rückweg. Die,
oh, Lorenz, hast du das gesagt? Jetzt haben wir freche Freunde. Vor allem, das waren dann so, ich weiß nicht, 15 Kinder. Wir haben denen so eine kleine Packung freche Freunde mit. Du kannst dich dann so drum prügeln. Oder
so. Ja, war so ein Elternteil, der war auch verkleidet. Da habe ich extra nicht in die Augen geguckt.
Ja, der war aber auch so ein bisschen überfordert. Also ich habe schon angeguckt und der war schon echt so ein bisschen so, ja, schon. Und dann hat er dauernd die Kinder durchgezählt. Aber es war, so fand ich auch geil, so ein Erwachsener mit so 100 Kindern. So, war schon ziemlich. Und dann unten halt noch die ganzen kleinen Geister. Das ist schon sehr süß, wenn man dann von oben guckt. Also natürlich Wohnung komplett dunkel, damit keiner sieht, dass man zu Hause ist. Und die dann da rum mit ihren Laternen und allem da draußen herum.
Doch, Laternen.
Ja, die haben eigentlich.
11.11.
Na, du brauchst halt Laternen, um was 11. zu sehen, so, um cool und gefährlich auszusehen. Ich liebe Halloween. Ich find's immer doof, wenn Leute dann sagen, ja, amerikanische Dings. Ja, dann geh halt im Keller und hab keinen Spaß und lass die Kinder Spaß haben. Ist doch scheißegal, ist voll geil. Als Kind, es war absolut geil. Wir haben das ganze Jahr gewartet auf Halloween. Und das war dann so krass, weil als ich dann weggezogen bin, dann halt so nach Marburg, und da habe ich dann gemerkt, keiner feiert Halloween. Ich war es halt so gut verwöhnt.
Da kann ich mich auch nicht dran erinnern.
Gar nicht. Erst in den letzten Jahren, so durch Social Media und so, ist es, glaube ich, so aufgekommen, weil so während meines Studiums gab es nicht so wirklich. Da hat man, ja, vielleicht mal so eine Halloween-Party privat, wenn einer da irgendwie so ein Faible für hatte. Aber dieses krasse Halloween-Feiern, so wie es heute ja viele machen, so, das war damals gar nicht so. Und ich war total geschockt. Ich dachte irgendwie so, es ist alle so Halloween feiern und so, so richtig krass und keiner. Und
in Wien?
Nee, da auch nicht. Ich hatte dann mal eine Halloween-Party gemacht. Das war lustig.
Als du hingekommen bist, Halloween.
Halloween, genau. Und dann haben die Nachbarn irgendwann die Polizei gerufen, weil sie so laut waren. Ach, voll doof, ey. Aber dann kamen die Polizisten
Und mitgefeiert.
Dann haben wir den Bier angeboten und der Jüngere von denen hat es echt genommen, sein Kollege. Also, was machst du da? Hat sie zurückgegeben. Und er meinte, ja.
Leer.
Meinte, nee, noch geschlossen. Also, ja, die hier ist ein bisschen leiser. Und so. Wir sind dann auch einfach gegangen, weil wir dachten, ja, schon sind wir natürlich alle rotzevoll, aber das haben es trotzdem noch gerafft. Ja, gut. Es war, glaube ich, mitten unter der Woche. So, echt nett. So, und dann jetzt, andersrum, in Frankfurt war ich dann die geklopft habe, Alter, da, so, how the tables have turned. Da war 2 Stockwerke über mir, war eine Halloween-Party. Alter, die haben so laut gefeiert, es war so krass. Die haben nicht gehört, dass man gegen die Tür geschlagen hat. Irgendwann haben die ja aufgemacht, ja, 100 Mal, und stand da so vor denen, wie so eine böse alte Oma, und die waren so 20 oder so, und die hatten so Angst vor mir, die waren ganz eingeschüchtert, oh, Entschuldigung. Und dann dachte ich mir so, ach ja, how the tables have turned. Oder sag mal tables, how the...
Tides.
Tides, dachte ich auch gerade, aber ich habe nicht gesehen. Nee, ich sag Tables jetzt.
Okay.
Nee, es war.
Hat sich der Tisch gedreht.
Heißt das nicht so?
Das Blatt hat sich gewendet.
Ja.
Aber wie sagt man es im Englischen? Wir könnten Sie hier mal fragen, aber da gäbe es wahrscheinlich auch eine gruselige Antwort.
Wen?
Sie hier.
Wen?
Ja, die da. Die mit A.
Ich raff's nicht.
Alexa.
Ach so. Nee. Also, ja, Halloween, das ist irgendwie nicht so. Ich meine, es ist ja eigentlich basiert eigentlich auf was Heidnischem, so diese. Aber ja, das machst du heute auch nicht mehr. Machst du auch nicht mehr. So, wobei, in manchen Orten macht man es noch. Ja. Tja, ja, so, jetzt fertig mit unserem Halloween-Special. Übrigens, die Pomelo von gestern hat nicht funktioniert.
Ach, richtig schlecht.
Also richtig schlecht, schon dir davor auch. Die sah schon nicht so gut aus, die hat schon so eine grün-gelbe Schale gehabt, aber die ist auch so, die sind so dermaßen klimaschädlich, ey. Naja, sagt die Frau, die auch gerne mal eine Avocado isst. Ich glaube, schlimmer als Avocado geht's eigentlich gar nicht. Naja, es gibt kein richtiges
Leben. Heute war ich auch wieder Pomelo im Angebot und ich habe so, nee, nicht nochmal. Das ist, ihr wollt mich doch.
Ihr habt mich mit meinem Vertrauen betrogen. Ja.
Ich glaube, die kannten
sich nicht. Komisch, warum die nur im Angebot ist. Hm. Ja. Ja, es war auf jeden Fall, konnten wir nicht essen. Freuen sich die Tausendfüßer und die mögen sowas dann und haben sich dann gefreut, sowas Schönes, Exotisches zu kriegen. Ich muss mal einen Schluck trinken hier.
Na, ich vielleicht noch eine Frage, ist jetzt nicht die Frage, aber nur so aus Interesse. Ja. Vielleicht habe ich sie auch schon mal gefragt, aber mir die Antwort nicht gemerkt. Hast du im Restaurant schon mal was zurückgehen lassen?
Entweder weil Alkohol drin war oder weil Fleisch drin war. Aber jetzt nicht, ich glaube nicht, weil es irgendwie nicht lecker war. Wobei, vielleicht ein, zwei Mal oder so, dass ich gesagt habe, kannst du nochmal aufwärmen oder so, aber nee. Also ist ja wie beim Friseur, wie man sagt, und wie gefällt's Ihnen? Man sieht einfach komplett verstümmelt aus und dann sagt quasi mit unterdrückten Tränen, gut, danke, ist perfekt so, um dann irgendwie 3-4 Wochen Mütze zu tragen. Beim Restaurant bin ich auch so, also es ist, ne, und wie ist es? Man denkt sich so, abartig, danke der Nachfrage, ist komplett ekelhaft, und man sagt so, ja, ist alles gut. So. Du?
Nee.
Ja, ich bin da viel zu harmoniesüchtig und ängstlich für. Ja. Nee, das kann ich nicht. Aber wir könnten eine die Frage stellen von den Lesungen, weil da waren ja die Leute nicht dabei. Von der Premiere.
Außer von denen hören auch ein paar Leute im Podcast. Wie meine Mutter zum Beispiel. Aber okay, aber weißt du noch, was wir da gefragt haben? Was du mich gefragt hast? Oder?
Ja.
Okay.
Jetzt muss aber eine andere Antwort angeben. Wenn du einen Anglerfisch wärst und vorne so ein Leuchtgebimsel hast, um Beute und Paarungspartner anzulocken, was würdest du da hinhängen, so in der Tiefsee? Also in der Tiefsee ist ja so Anglerfisch, ne? Das könnt ihr alles in Liebe, Sex und Erbigkeit nachlesen, aber Anglerfisch, bis da unten, da ist nichts, komplette Dunkelheit, und dann leuchtet da irgendwas und Tiere da machen ganz viel Biolumineszenz, um halt zum Beispiel Beute anzulocken oder Paarungspartner. Und Lorenz, Was würde vorne an deiner Angel hängen, um mich anzulocken?
Ja. Also ich habe ja schon 2 verschiedene Antworten sogar gegeben bei der Buchpremiere, die ich auch beide gut fand. Aber
jetzt sagst du
vielleicht nicht mehr. Genau, und ich sage auch was anderes jetzt. Und ich muss aber kurz drüber nachdenken.
Ich kann also jetzt halt was singen. Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt eine kleine Wanze. Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt eine kleine Wanze.
Und zwar, ich habe ja jetzt letztens Deutschlandfunk so ein einen Podcast gehört zur Geldanlage signierte Erstausgaben, Bücher.
Oh ja.
Und da würde dann also eine signierte Erstausgabe hängen und mein erster Gedanke war eine von Stephen King, aber ich gehe jetzt mal für entweder Margaret Atwood oder Kingfisher. Wie heißt sie überhaupt mit Vornamen?
Also T. Kingfisher ist ihr Pseudonym, sie heißt Ursula Vernon.
Okay, und das T weiß man aber auch nicht, wofür das steht. Das ist
einfach Abkürzung. Okay. So wie J.K. Rowling, sie heißt ja auch nicht J.K.,
ja, schon. Joanne und das K steht wofür?
Kathleen, glaube ich. Ja. Aber sie hat es ja gemacht, J.K. Rowling, und ich sehe, dass eine Frau ist und sich die Bücher verkaufen, weil Frauenfeindlichkeit. Mhm. Deswegen viele weibliche, also viele Autorinnen machen dann halt vorne einfach nur die Anfangsbuchstaben. Ja, okay. Also Margaret Atwood habe ich mich jetzt selber beschenkt, kommt jetzt bald an. Mhm. Aber ja, Kingfisher. Wofür ich richtig töten würde, aber was glaube ich gar nicht gibt, wäre Marlen Haushofer, aber die war ja nicht erfolgreich während, ihr, sag ich mal, während ihrer Lebzeiten, also nicht so sehr.
Da muss ja auch, ich weiß, auch signierte
ja, aber fünf oder so. Ich weiß nicht, wie hat man das damals so gemacht? Ich weiß jetzt nicht, ob es da so ein.
Ja, da in diesem Podcast wurde erwähnt, dass irgendwie.
Ja, dann kannst du ja auf die Suche gehen jetzt.
Ja.
Schatz.
Was denn?
Ja, weißt du jetzt, was.
Ja.
Dein Leben lang tun wirst, bis du eine findest. Ich
muss ja meine Kontakte spielen.
Welche Kontakt hast du denn in die Erstausgabenszene?
Ja, ja,
in die signierte
Archivare.
Ich glaube. Naja, aber ja, Kingfisher, es wäre echt schön,
also,
würde ich
wir
mich
sind
sehr
jetzt
freuen.
Mitglied der Hamburger Bibliotheken. Also.
Stimmt, ja, wir haben heute Bücherhallen Bibliotheksausweis geholt. Das war cool. Ich habe danach geguckt und Marianengraben gab es da. Und ich habe dann auch online geguckt und da waren meine Bücher aber ausgeliehen. Da konnte ich mir mein eigenes Buch nicht ausleihen.
Hm. Falls du nochmal nachgucken willst.
Ja, falls ich nochmal kurz was nachschauen will.
Der Hype auch gerechtfertigt war. Aber
ja.
Ist er. In 6 Tagen kommt Marianengraben ins Kino.
Ach krass, stimmt. Ja. Ja. Ich habe ihn jetzt schon öfter gesehen. Also ich finde ihn immer noch gut. Und ich bin sehr gespannt, wie alle anderen ihn finden.
So, was habe ich dir für eine Frage gestellt, unter anderem?
Ich trinke nochmal was. Schön, die Leute lieben es hier, seitdem wir den Podcast nicht mehr schneiden und ich irgendwie down Corona habe. So, wirklich einfach so, ich habe so seit 1,5 Jahren hauptberuflich Corona einfach immer. Jetzt hatte ich mal kurz kein Corona, war kurz, wo ich, weißt du noch, vor 2 Monaten, wo ich sagte, oh, ich habe jetzt zum ersten Mal das Gefühl, dass nach Corona, dass ich wieder richtig denken kann und ich finde es komplett geil, dass ich direkt wieder Corona kriege. Das ist, wenn man sich zu laut freut. Deswegen bin ich jetzt wieder angeschlagen und im Arsch. Ja, und es ist toll, dass unser Zuschauer jetzt die ganze Zeit mich husten hören und jetzt auch noch trinken hören müssen. Das ist, ja, ich
nicht so ASMR.
Wollte ich gerade sagen. Also entweder, also ich hasse ja ASMR wie sonst was, das ist neurologischer Albtraum für mich. Aber ja, vielleicht mögen es Leute. Also besser, also sie haben die Wahl zwischen ich singe die Wanze oder sie haben mich trinken. Aber überleg, was hast du? In der Zeit kannst du die Frage überlegen, kannst du die Wanze singen, während ich trinke?
Auf der Mauer, auf der Lauer liegt eine kleine Wanze. Auf der Mauer, auf der Lauer liegt eine kleine Wanze. Guck dir mal die Wanze an, wie die Wanze tanzen kann. Auf der Mauer, auf der Lauer liegt eine kleine Wanze.
Also erstmal liegt sie nicht auf der Lauer, sondern sie sitzt. Und die kleine Wanze. Sehen wir mal die Wanze.
Und was habe ich gesagt?
Hast du nicht zweimal gesagt? Eine? Oh, wer ist da? Lux am Träumen. Nee, warte mal. Doch, ist Lux, oder? Ich sehe ihn nicht.
Ja, du hast die Kissen so hingelegt, dass ich ihn auch nicht sehe.
Oh ja, ja, ist Lux. Er ist extrem am Träumen. Er träumt wahrscheinlich gerade von Wanzenjagd.
Ich habe sogar Humboldt aufgeweckt.
Ja.
Ich wollte sich eben irgendwie so umdrehen, ist aber nicht mehr hochgekommen, hat sich einfach nur so runtergerollt von seiner Fensterbank.
Fein. Guck mal hier, Tobi massiert sich den Rücken mit dem Tischbein. Das ist schon sehr lustig. Schade, da ist es immer schade, dass wir keinen Videopodcast haben, weil die Hunde machen sehr lustige Sachen. Aber hast du jetzt die Frage?
kann ich einfach irgendwas anderes
fragen? Ja, frag doch.
Anderes fragen?
Frag.
Und zwar
auf der Mauer, auf der
wenn du dich jetzt nächstes Jahr zu Halloween verkleiden müsstest, als biologisches Phänomen.
Als biologisches Phänomen.
Wer wärst du?
Okay, ich als ich, weil ich bin echt weird. Aber wer oder was? Also ich muss jemanden sagen.
Wer oder was?
Okay. Boah, schwierig. Okay, du musst Regenwürmer husten singen währenddessen.
Jetzt kann ich nicht.
Da muss man mal die Wanze singen.
Nein, ich kann.
Du kannst die Wanze singen. So, jetzt lass mich nachdenken. Bau, was war die Frage?
Ich habe die Frage. Warte, kann ich nicht. Die Frage, als wenn du dich verkleiden würdest bei Halloween nächstes Jahr.
Ja, vielleicht soll ich ja echt als so ein falsch gefaltetes Prion gehen einfach.
Ja.
So scare the shit out of people. Das würde natürlich niemand erkennen, aber.
Soll ich eine Nacktmull-Anekdote erzählen?
Ja. Eine Anekdote. Ja. Nacktmullen, was hast du mit Nacktmullen gemacht? Wieso hast du mir das nie erzählt? Dann wärst du ja noch attraktiver für mich gewesen.
Ja, pass auf, es gibt einen Twist in der Geschichte. Also als ich am Weizmann war und da Postdoc gemacht habe, da gab es einmal im Jahr gab es so eine Ausschreibung, wo man sich quasi um so Fördergelder vom Weizmann für das Weizmann quasi bewerben konnte, für ein kleines Projekt. Irgendwie, ich weiß nicht mehr, wie viel es waren, umgerechnet so 5.000 Euro oder so oder 10.000 Euro, halt für ein kleines Projekt. Und es war halt so ein richtiger Wettbewerb. Das heißt, man konnte sich mit einer Projektidee quasi bewerben und dann war ein Tag, den ganzen Tag einen Hörsaal gebucht und eine Idee nach der anderen wurde quasi vorgestellt. Also irgendwie 5 Minuten Zeit und dann hat eine Jury, die auch mit in den Hörsaal saß und der aber nicht genau wusste, wer das war, also irgendwelche Profs, haben dann die 20 Projekte ausgesucht, die jeweils eben diese Förderung gekriegt haben. Und jedes Jahr hatte die, also es gab diese, oder alle 2 Jahre gab es das von unserem Department und das hatte jedes Jahr ein Motto, aber es war halt so ein Motto, dass alle Leute aus diesem Department, also Biologie im weitesten Sinne, egal ob sie jetzt Immunbiologie machen oder Entwicklungsbiologie, dass sie da halt irgendwas machen konnten. So, und in dem betreffenden Jahr hieß das Motto Serendipität.
Okay.
Wo wir alle erstmal nicht wussten, was das überhaupt ist. Also Serendipity hat uns irgendwie nichts gesagt, dann haben wir das irgendwie nachgeguckt. Und Serendipität ist halt, du erforschst was und entdeckst dabei irgendwas ganz anderes, wonach du eigentlich überhaupt nicht gesucht hast und du hast auch das Experiment und deine Versuche hast du gar nicht so designt, um irgendwas anderes zu entdecken, als das, was dich interessiert, aber so ein Zufallsfund quasi.
Hashtag Penicillin.
Zum Beispiel. Und das ist natürlich total Quatsch, sowas, also einen Ideenwettbewerb unter dem Motto zu machen, ja, weil du kannst ja kein Projekt dir also proposen, wo du sagst, ich mache das jetzt, um eigentlich was ganz anderes zu entdecken.
Das ist komplett weird.
Also ja, es war schon komplett Quatsch, aber also ich wollte natürlich trotzdem was mit Fettzellen und was mit Immunzellen machen und habe deswegen Ragit, also eine Kollegin von mir, gefragt, ob wir nicht zusammen so ein kleines Stück aufführen wollen. Und dann haben wir Streichhölzer gezogen und ich habe gesagt, Ragit, ich mache die Fettzelle und du bist die Immunzelle. Und es geht so um die Kommunikation, wie die miteinander kommunizieren. Das heißt, ich werfe einen Ball und du hast so einen Mülleimer in der Hand und fängst den Ball quasi. Und das ist, wie wir kommunizieren, weil ich sende so ein Molekül aus und sie nimmt das irgendwie auf. So, und um mich als Fettzelle zu bekleiden, habe ich so ein Plastikschutzanzug gehabt. Und den habe ich so mit so Plastikmüll gefüllt, sodass ich so, der war so leicht weiß. Und ich war dann so halt so wie in so einem Fettsuit quasi. Mhm. Aber es war halt innen drin wie als so missgefaltete Prion, deswegen bin ich da irgendwie jetzt drauf gekommen. Also es gibt auch noch dieses Foto, wie wir auf der Bühne stehen und ich halt so als Adipozyte verkleidet und sie als Immunzelle verkleidet.
Wieso kenne ich das Foto nicht?
Weil das keine Erfolgsgeschichte ist. Also wir haben...
Ja, deswegen kann ich das Foto kennen. Okay, erzähl, jetzt kommt zum Punkt.
Ja,
jetzt.
Also wir haben also krasse Idee, krasse Performance und so, die haben uns mega abgefeiert. Aber wir haben das Geld nicht gewonnen, sondern stattdessen danach, also auch eine liebe Freundin und Kollegin von mir, hat total uninspirierten Vortrag gehalten, aber mit Nacktmullen. Und sie hatte ein Nacktmull-Video und das war schon irgendwie niedlich. Oh. Und die das Geld kriegt. Und dann habe ich auch noch danach, war den ganzen Tag da und habe mitgeschrieben. Es waren irgendwie 50 Projekte und so. Und dann wurde irgendwann bekannt gegeben, welche Projekte die Förderung erreicht haben. Und dann habe ich gesehen, dass die Projekte nach der Mittagspause viel seltener gefördert wurden. Das heißt, irgendwann waren die Leute einfach zu erschöpft und wir waren fast eins der Letzten. Und der einzige Ausreißer war halt das Nacktmull-Projekt. Das hat dann nochmal so einen Ausreißer
geschafft. Ja, weil Nacktmulle auch echt süß sind. Ja. Ich dachte, du hast selber Kontakt. Also wieso erkenne ich dieses Verzellenfoto nicht?
Ja, weil das keine...
Was hat es mit Erfolg zu tun? Ich frage, warum ich das Foto kenne und nicht, warum es nicht in der Zeitung stand.
Naja, das war ja eine leidvolle Erfahrung für mich, deswegen wollte ich da nicht ständig mit diesem Foto hausieren gehen, weil es hat mich immer daran erinnert. Dass
aber ich würde dich echt gerne als Fettzelle sehen. Hast du dich dann auch so glitschig angemalt?
Ja, dadurch dieser Anzug, den ich anhatte, der war außen schon so ein bisschen glänzend.
Ist ja lustig, wenn du dich noch so dein Gesicht so eingeölt hättest mit Olivenöl.
Nee,
das bist du, guck, das viel ist, zu teuer dann wäre es bestimmt, hättest du was geworden, hättest du dich komplett eingeölt. Ja. Auch komplett. Ja. Dann gehst du auf die Bühne, rutschst direkt aus einfach. Ja. Und dann hätten die gesagt, ja, schon allein, damit sich dieser Mann ABS-Socken kaufen kann, nicht mehr auszurutschen.
ABS?
Kennst du nicht ABS-Socken, die unten so einen Noppen haben sozusagen? Kinder haben das auch, damit die nicht ausrutschen, auch so... glatten Flächen, aber...
Aber ABS wie im Auto Antiblockiersystem.
Ja, genau. Kennst du es nicht?
Nee.
Hä? Gab es das nicht im Osten? Hä, es gab es bestimmt. Diese typischen Kindersacken, die unten wie so kleine Pünktchen haben.
Ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst, aber ich weiß nicht, ob die einen Namen hatten.
Wenn meine Mama uns Socken macht, dann macht die das auch unten drauf manchmal. Ist dir noch nicht aufgefallen? Ist gut, dass meine Mutter das hier nicht hört.
Oh, oh. Du machst dich gerade erpressbar.
Tja. Wieso? Ich kenn's ja. Du bist gerade erpressbar.
Was? Nee, aber dass dir jetzt Leute schreiben, ey, hier, ich will das und das oder schick dir den Podcast deiner Mutter.
Das wäre ein bisschen creepy, wenn die wüssten, wer meine Mutter ist, aber okay.
Stimmt.
Vielleicht deine Mutter ruft jetzt meine Mutter an und sagt sie hier. Hör mal zu hier. Okay. Okay. Gut. Das ist geil. Wir haben irgendwie so 20 Minuten Geschichte gemacht und seitdem labern wir einfach nur.
Wie ein richtig guter
Männer-Podcast. Ja. So, wir kommen zu Mantales. So, Mantales.fm. Oh nein, nicht, dass ein Dude hört und sich denkt, Mantales. Mhm. Voll geile Idee. Würde ich direkt abmahnen. Na gut. Dann werden wir jetzt.
So ein Mode-Podcast über Mantel.
Was machst du das? So Mantles?
Mantles.
Ach ja.
Gut.
Ja, würde ich eher hören als so einen komischen Männer-Podcast. Ja. Ja, dann, oh, Lux ist wach geworden. Nee, doch nicht. Oh, jetzt träumt Humboldt. Guck mal, seine Hinterfüßchen sind am Galoppieren. Da.
Sein Ohr sah offen.
Oh nein, sein Ohr ist umgeklappt. Oh nein, wie peinlich. Das ist ein bisschen so, wie wenn man Klopapier am Fuß hat. Was? Ja, wenn man so vom Klo kommt und dann so, hey, pst, du hast Klopapier am Fuß, am Schuh halt. Ja, weil du da noch was reintrainst, dann halt Klopapier und dann läufst du da mit dir los. Was gehst du jetzt so ab? Ich muss so lachen, weil du so dermaßen der komplett Gesicht und Kleid. Natürlich nicht irgendwie volles Klopapier, einfach Klopapier, das auf dem Boden liegt. Alter, warst du noch nie auf dem öffentlichen Klo oder was?
Ja, doch.
Ja, dann liegt da oft überall Klopapier und dann gehst du raus und versehentlich hängt es am Schuh. Was muss ich jetzt dieses Konzept erklären?
Das hängt doch nicht automatisch am Schuh,
nicht außer... Nicht automatisch.
Okay, können wir es hier abbrechen?
Wie so ein Feature. Was? Für 10 Euro mehr hängt ihn automatisch Klopapier am Schuh. Bei unserem Klo. Ich verstehe überhaupt nicht, was sein Problem damit ist.
Erkläre ich hier offline. Oder Gott,
du musst jetzt hier aufhören. Ich gehe auf die 40 zu. Ich pinkel mir gleich in die Hose. Mein Beckenbogen ist auch nicht mehr das, was er mal war. Ja,
die Nase tropft auch. Gut, dann bis in 4 Wochen.
Sorry, aber das, ich finde es immer total weird. Warum ist das so komisch? Ja.
So ist halt entweder das Klopapier schon nass sein oder so. Oder der Schuh.
Der Schuh.
Oder, aber warum?
Der Boden, weil halt auch der alle Boden daneben pissen. Ey, du guckst, ich muss erstens nicht jedes Wort wiederholen, das ich sage seit Minuten. Und zweitens, warst du noch nie auf dem öffentlichen Klo, wenn wir auf diese Tankstellenklos gehen, da auf die Rastplatzklos. Ja, okay. Also, sorry, da ist Klopapier am Boden auch noch das Schönste. Das sieht man, am besten lässt man den Blick dann unten am Boden, damit man die nicht mit scheiße zugeschmierten Wände sieht.
Gut, ich hatte kurz gedacht, wir haben die Kurve irgendwie gekriegt.
Nee,
aber,
ja. jetzt fange ich an, mich zu echauffieren. Ja.
Gut, dann jetzt
ich mach mal Outro. Ich mich jetzt so rein. Abzuwürgen, abzumansplainen.
Ich erkläre gar nicht, ich verstehe es ja nicht mal. Gut, das hält andere Leute auch nicht davon ab, irgendwas zu erklären.
Ringer Podcast drüber machen, ja. So. Hätten wir das Thema, war mal so witzig, wann hatten wir zuletzt so einen krassen Lacher? So Knochenmark, Scheiße Meißel. Oh Gott, der Scheiße Meißel.
Und natürlich die Linkin Park.
Die was?
Das Linkin Park Album, was Siri getriggert hat an deinem was? MacBook.
Was? Ich? Hä? Hab ich nicht.
Das Linkin Park Album. Alfred Siri.
Ja. Ja. Ich sag nur Slytherin. So.
Gut.
Jetzt ist die Stunde fast voll. Mhm. Die Hunde sind sehr gemütlich. Da würde ich jetzt joinen. Was lesen. Ja. Wenn ihr was lesen wollt, kauft unser Buch Liebe, Sex und Erblichkeit. Und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal.
Macht's gut.